Liebe Brüder und Schwestern, in der Predigtreihe Mutproben in der Bibel haben wir in den letzten Wochen von den drei Freunden Daniels gehört. Sie waren trotz Androhung der Todesstrafe nicht bereit, Gott zu verleugnen und einen Götzen anzubeten. So hielten sie mit seiner Hilfe selbst im glühenden Ofen stand. Wir haben gehört von Esther, die eine doppelte Mutprobe zu bestehen hatte. Einmal, indem sie den Perserkönig Ahasveros oder Xerxes geheiratet hat. Und zum anderen übernahm sie Verantwortung für ihr Volk und riskierte dabei ihr Leben. Und wir haben gehört in der letzten Woche von Elia, der einerseits Mut und Kraft in der Konfrontation mit den Baalspriestern zeigte und andererseits verzweifelt vor der Rache Isabels floh. Er durfte erfahren, Mut garantiert Gottes Fürsorge, und diese Erkenntnis, Mut garantiert Gottes Fürsorge, ist wohl auch ein Satz, der über der heutigen Predigt stehen kann. Wir betrachten heute eine vierte Glaubensprüfung. Sie ist weniger spektakulär als die bisherigen. Dennoch, die Hauptperson steht vor einer ernsten Prüfung. Und das ist eine Prüfung, in die wir auch sehr schnell geraten könnten, wenn wir aufgefordert würden, heute in islamischen Ländern unseren Glauben gegen alle Anfeindungen treu zu bekennen. Vor 9 Jahren wurde Tilman Geske und 2 Mitarbeiter bei einem Überfall auf einen christlichen Verlag in der Türkei ermordet. Sie hatten christliche Literatur verbreitet. Obwohl die Täter sich zu der Tat bekannten, gibt es bis heute kein rechtskräftiges Urteil dazu. Und wie die Verhältnisse in der Türkei sich entwickeln, darf man auch nicht den Optimismus haben, zu glauben, dass das in Zukunft geschehen werde. 2009 wurde die christliche Familie Henschel, Vater, Mutter und Sohn, sowie 2 Bibelschülerinnen im Jemen ermordet, weil sie für eine christliche Hilfsorganisation im Gesundheitswesen tätig waren. Solches alles droht uns hier in Deutschland nicht. Wir stehen aber vor ganz anderen Herausforderungen. Das Leben kann für Menschen in Flüchtlingsunterkünften, für Christen und besonders für ehemalige Moslems, die zum Christentum übergetreten sind, sehr gefährlich werden. Unsere Kinder werden in den Schulen in einer vor noch gar nicht so langer Zeit undenkbaren Weise indoktriniert. Lehrer werden verpflichtet, die antichristliche und familienfeindliche Genderideologie mit all ihren Konsequenzen zu vermitteln. Diese Woche war in der FAZ zu lesen, ich zitiere mal einen kurzen Ausschnitt: Neue Familienkonzepte, neue Geschlechterbilder, Bibel und Bi- und Homosexualität werden immer offener gelebt. Bei vielen jungen Menschen rufen diese Themen Fragen hervor. Den Eindruck habe ich nicht, dem werden die Fragen aufgedrückt. Und Fragen, die, ja, so meine ich, die Schüler von sich aus wahrscheinlich nicht stellen würden. Der Freistaat hat nun reagiert und die rund 15 Jahre alten Richtlinien für Familien- und Sexualerziehung in Schulen umfassend überarbeitet. Gut so und längst überfällig finden Eltern- und Lehrerverbände. Wir begrüßen die Überarbeitung des Lehrplans sehr, ganz besonders im Hinblick auf die Aufklärung. Die Schulen sind gefordert, hier Verantwortung zu übernehmen, heißt es lapidar. So wird man seine Verantwortung los, indem man sie den Schulen überlässt. Die Evolution wird nicht mehr als ein theoretisches Denkmodell vertreten, sondern als die alleinig mögliche Ursache für das Entstehen des Lebens auf der Erde. Es wird selbstverständlich erwartet, dass Ärzte und Krankenschwestern Kinder töten, ehe sie noch das Licht der Welt erblicken. Und Pastoren, dass sie gleichgeschlechtliche Paare, also auch Pastoren selbst, gegen die eindeutige Aussage der Bibel kirchlich trauen. Es geht für die in solchen Erwartungen Stehenden um viel. Es geht darum, existenzielle Entscheidungen zu fällen. Die Arbeitsplatz- und Berufswahl können zu einer echten Gewissensfrage werden. Kann ich unter diesen Umständen diesen Beruf in dieser Position noch ausüben. Hier gilt es, sich nicht wegzuducken und klar Position zu beziehen. Im Kettenverzeichnis der Thomson-Studienbibel wird das Wort Mut als ein Gebot Gottes bezeichnet. Gott fordert die Seinen immer wieder auf, mutig zu sein und sich von ihm mit Mut beschenken zu lassen und sich nicht zu fürchten. Das bedeutet sicher nicht, dass es nichts Furchterregendes gäbe. Im Gegenteil, die größten Glaubenszeugnisse oder Mutproben begegnen uns da, wo die Not am größten ist. Diese Nöte bleiben Christen nicht erspart. Aber der Herr rüstet die Seinen in besonderer Weise zu. Wir werden das, wie wir es bereits in der Predigt über Elia gehört haben, heute auch am Beispiel Hananias sehen. Zwar haben wir in Europa noch viele garantierte Freiheiten, trotzdem, diese Nöte betreffen uns selbst in unserer Situation als Bürger eines demokratischen Rechtsstaates immer stärker. Einerseits werden wir geschützt durch einen Katalog von Grundrechten. Wir verfügen über ein modernes Gesundheitswesen, sind wohlbehütet und ausgestattet mit lebensnotwendigen und allerlei überflüssigen materiellen Gütern. Diese gestalten das Leben angenehm. Wir können noch weitgehend frei unsere Meinung äußern, viel mehr, als wir es dann tatsächlich im Alltag tun. So gibt es oberflächlich betrachtet nur wenig, was unseren Mut erfordert. Und doch gehören Angst, Leid und Not, wenngleich in unterschiedlicher Intensität, zum Leben eines Christen. Dem Weltmenschen ist der christliche Glaube ein Ärgernis. Er ist etwas, was er nicht versteht und was ihm den Status des selbsternannten Richters über Gut und Böse nimmt. Die Haltung gegenüber entschiedenen Christen wird immer unduldsamer. Die Presse schreckt nicht davor zurück, wie vor kurzem geschehen, Evangelikale mit Terroristen zu vergleichen. Da haben sich in der letzten Woche unsere beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, darin versucht zu beweisen, dass es nicht nur unter Islamisten auch Terroristen gibt, sondern auch unter den christlichen Extremisten, den Evangelikalen. Sterben für Jesus heißt der Frontal 21 Beitrag. Im Abspann finden wir die Aussage, bereit sein für Jesus, für Gott zu sterben. Das klingt vertraut bei islamischen Fundamentalisten. Doch auch für radikale Christen scheint das zu gelten. Soweit unsere öffentlichen Medien. Als Christen sind wir gefordert, treu unseren Glauben zu bekennen und auch konsequent zu leben. Aber sind wir als Christen noch erkennbar? Wir stehen doch in der Gefahr, es uns in zwei Welten bequem zu machen. Einerseits, wenn wir schweigen, wo wir als Christen eigentlich aufgerufen sind zu reden, und da reden, wo wir unter uns Christen sind, wo es nichts kostet. Ja, im Gegenteil, wo es uns Anerkennung einbringt. Und so fördern wir durch unser Reden und durch unser Schweigen ungewollt das, was gegen uns und unsere Brüder und Schwestern Front macht. Wir sollten die Militanz, mit der eine extrem liberale Gesellschaft christliche Werte bekämpft, nicht unterschätzen. So kann es in der sogenannten freiheitlichen Demokratie Deutschlands geschehen, dass Eltern, die ihre Kinder vor einer pervertierten Sexualerziehung bewahren wollen und sie deshalb vom Unterricht fernhalten, streng bestraft werden. Es drohen Sanktionen bis hin zu Geldstrafen in Höhe eines Jahrestagessatzes oder eines halben Jahres Haft ohne Bewährung. Christen, die ihre Kinder vor schädlichen Einflüssen bewahren wollen, werden wie Kriminelle behandelt. Es droht ihnen im Extremfall der Entzug des Sorgerechtes, wie es vorübergehend ja wohl auch schon geschehen ist. Wer aber Beliebigkeit an die Stelle von Wahrheit setzt, eckt nicht an und hat nichts zu befürchten. Wenn wir selbst keinen Anspruch auf Wahrheit erheben und mit dem Mainstream schwimmen, sind wir wohl gelitten. Wir erregen dann keinen Anstoß, sollten uns aber fragen, wie ernst wir es mit unserem Glauben meinen. Ist unsere Ethik noch biblisch? Leben wir aus der geschenkten Gnade, die Jesus Christus durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz zu Golgatha erwarb, bekennen wir, dass Sünde Sünde ist, leben wir aus der Vergebung Gottes, erheben wir die Stimme für die Geschwister, die um ihres Glaubens willen angefeindet und verfolgt werden, und treten wir konsequent für das ungeborene Leben ein und legen unsere Finger auf die Wunde der Gottvergessenheit. Oder machen wir fortlaufend Zugeständnisse an den Zeitgeist? Erheben wir, wie Pastor Kemmler es schon vor 20 Jahren in der Glaubenshalle in Krelingen tat, und wo er sagte, erheben wir die Schweinerei zur Moral? Predigen wir ein Wohlfühlevangelium und streben wir nach gesellschaftlicher Anerkennung? Niemand von uns liebt die Auseinandersetzung. Jeder will anerkannt und geliebt sein. Gottes Weg allerdings weist uns einen anderen Weg. Er stellt uns damit unweigerlich in den Kampf gegen den Zeitgeist, sagt uns aber auch seine Hilfe zu. Dieser Kampf ist nicht neu. Zu allen Zeiten war es anstößig, Gottes schmalen, geraden Weg zu gehen. Aber Gott ermutigt uns, nicht schwach zu werden und sein Gebot treu zu befolgen. Schon bei Josua wird dieser Kampf deutlich. Josua appelliert in 5. Mose 31,6 an das ganze Volk Israel: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Denn der Herr, dein Gott, wird selbst mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und wird dich nicht verlassen. Ein mutmachender Appell. Er zeigt uns aber auch, dass, wenn wir zwischen den Zeilen lesen, dass der Weg des Christen heute kein Spaziergang ist. In Josua 1,9 spricht der Herr zu Josua: Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst? Sei unerschrocken und unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Oder ein drittes Mal: Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Das steht in 1. Chronik 28, als David seinem Sohn Salomo die Pläne für den zu bauenden Tempel übergibt. Im Kapitel über die geistliche Waffenrüstung in Epheser 6,10 fordert uns Paulus auf: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Vielzahl der Appelle, getrost und unverzagt zu sein, zeigt, dass der Weg Israels voller Anfechtung und voller Gefahren war. Die Bibel zeigt uns in zahllosen Zeugnissen, dass Furchtlosigkeit und Mut Überwinder hervorgebracht hat. Der Weg der Jünger Jesu ist geprägt vom mutigen Kampf. Im Matthäus 6,33 vom Schätze sammeln und sorgen weist Jesus seine Jünger in der Zurüstung für ihren Dienst den Weg. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so sagt er, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles das zufallen. Und in Matthäus 10 in unserer heutigen Tageslosung heißt es: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zur Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Ich unterbreche mal kurz, denn das ist eine ganz wichtige Zusage, die wir nie vergessen sollten. Es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Wie oft sagen wir gedankenlos: Das schaffe ich nie, in durchaus ehrenwerter Demut, einer Demut, die allerdings vergisst, dass nicht wir es sind, die der Gefahr widerstehen, sondern Gott selbst, der uns die Kraft gibt zu seiner Zeit. Dass wir es nicht schaffen, dürfte klar sein, bedarf eigentlich keiner Diskussion. Und deshalb sagt uns Gott ja auch immer wieder seine Hilfe zu, weil er da ist, weil er helfen will und weil er das kann, was wir nicht können. Wir lesen weiter in Vers 20, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn und die Eltern werden sich empören gegen ihre, die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und sie werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Wieder ein wichtiger Hinweis, wie schon gesagt, Christen sind nicht gefeit vor Angst, vor Not, vor Gefahr. Aller Mut schließt nicht aus, als Märtyrer Zeugnis für den Herrn ablegen zu müssen. Aber selbst die allergrößte Not ist kein Grund zu verzweifeln. Als Christen leben wir aus einer ewigkeitlichen Perspektive. Für uns ist der Tod nicht das schreckliche Ende, sondern der Anfang von etwas Herrlichem Neuen. Auch der grausamste Tod ist den Christen ein kurzer Übergang in die Arme ihres Herrn. Zur Erinnerung, alle Jünger bis auf Johannes erlitten den Märtyrertod zur Verherrlichung ihres Herrn und leisteten ein Opfer, das vielen die Augen öffnete und den Weg zum ewigen Heil wies. Der Kirchenvater Tertullian hat einmal diesen Sachverhalt so ausgedrückt: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Der Hebräerbrief zeigt in Kapitel 11 und 12 eine ganze Liste mutiger und treuer Israeliten, die bereit sind, ihr Leben dahin zu geben für ihren Glauben. Dieser Brief zeigt aber auch, Mut und Glaube sind Zwillingsbrüder. Unter der Überschrift Der Glaubensweg im Alten Bund lesen wir im Hebräerbrief, ich zitiere, die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch ihren Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt und durch das Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Wenn wir das lesen, dann stockt uns ja schier der Atem. Wie konnten unsere Glaubensväter dieses erdulden, was zu vermeiden durch eine kleine Notlüge doch schon möglich gewesen wäre? Was befähigt uns, befähigte auch damals Christen, immer wieder unsägliche Pein zu erleiden um ihres Glaubens willen? Wer gab und wer gibt die Kraft und die Bereitschaft dazu? Wodurch bekamen die Genannten die Kraft und den Mut, den Willen Gottes zu tun, trotz aller drohenden Ungemach? Hebräer 11, 33 gibt uns die Antwort. Diese haben durch den Glauben Königsreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Es geht im Glaubenskampf nicht um unsere, sondern um Gottes Ehre. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieser Glaube ist mitnichten ein Fürwahrhalten. Für einen solchen Glauben würde man, glaube ich, nicht überwinden. Dieser Glaube der Kinder Gottes ist etwas Festes. Keine Meinung, keine persönliche Überzeugung, sondern eine Gewissheit und eine unbedingte Treue, die über jeden Zweifel erhaben ist. Das wird allerdings heute häufig anders buchstabiert. Der Begriff Glaube hat, so würde es vielleicht ein Schwabe sagen, ein Geschmäckle. Ich sagte schon, wer etwas gelten will, der moderne, aufgeklärte Mensch steht dem Glauben eher kritisch gegenüber. sicherer, unerschütterlicher Glaube, das ist etwas, was so ein wenig suspekt ist. Statt Gewissheit und Mut wird der Zweifel geradezu als besonderes Kennzeichen eines seriösen Christentums kultiviert. So sind es vielfach die Theologen selbst, die das hohe Lied des Zweifels singen. Zweifel als Zeichen hoher Intellektualität. Nicht der treu Glaubende, nein, der Zweifler ist der seriöse Christ. Der Glaubende erscheint als oberflächlich, naiv, irgendwie suspekt. Und so lesen wir in der Vorstellung eines Buches mit dem Titel Glaube und Zweifel von John Ortberg, einem Autor, der sehr bekannt ist, auch in evangelikalen Kreisen: Wir halten Zweifeln oftmals für das Gegenteil von Glauben. Und wir sind überzeugt, dass es kein gutes Zeichen für unsere Beziehung zu Gott ist, wenn wir Dinge hinterfragen, so heißt es bei ihm. Bestseller-Autor John Ortberg stellt fest, und jetzt kommt ein Zitat, nicht, dass Sie denken, ich sage das. Bestseller John Ortberg stellt fest, Christen ohne Zweifel sind wie eine Suppe ohne Salz. Glaube und Zweifel sind für ihn untrennbar miteinander verbunden. Erfrischend offen und einfühlsam, so ein Rezensent, zeigt Ortberg, wie befreiend es ist, wenn wir ehrlich zu Gott sind. Aha, wer zweifelt, ist ehrlich. Unsicherheit könnte ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Vertrauen sein. Unsicherheit als Quelle des Vertrauens, welche Verdrehung der Basis des Vertrauens. Der Rezensent fährt fort, dieses Buch fordert heraus, es tröstet und inspiriert. Und es öffnet die Tür zu einer innigen Beziehung zu Gott mit all unseren Zweifeln. Was wird hier eigentlich verkauft? Ist es Gottes Wort oder sind es des Kaisers neue Kleider? Ich gestehe ein, wir sind abgelenkt vom Lärm der Welt in Gefahr, aus Bequemlichkeit den breiten Weg zu gehen. Der Verführung gibt es viele. Wir vergessen darüber leicht, dass unser Glaube auch etwas kosten kann. Oft müssen wir uns durch das schon mehrfach genannte Wort erinnern lassen: Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und unverzagt sein sollst? Sei unerschrocken und unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Das, wohin du gehst, wird dabei vorausgesetzt zu wissen, was damit gemeint ist. Steht dieses Wort über deinem und über meinem Leben? Haben wir dieses Wort schon einmal öffentlich bekannt? Oder mögen wir es doch lieber etwas wohltemperierter, bloß keinen Anstoß erregen? Stark und fest, klingt das nicht irgendwie verdächtig nach Intoleranz, nach Starrsinn? Im Kirchenlexikon des NDR finden wir unter dem Stichwort Glaube und Zweifel: Glaube heißt darum nicht, sich zu allen Zeiten hundertprozentig sicher zu sein, sondern sich festhalten. Festhalten ist gut, aber festhalten kann ich mich natürlich nur an etwas, was selbst fest verankert ist und nicht bei der kleinsten Erschütterung in sich zusammenfällt. Das hat Martin Luther einmal sehr schön formuliert, indem er sagte: Glaube heißt, sich in Lieb und Leid auf Gottes Treue verlassen und ihm von Herzen trauen. Daran darf ich mich halten, oder sollte ich besser sagen, klammern. Dann muss ich an meinem Glauben eigentlich nicht zweifeln. Zugegeben, keiner von uns ist sicher davor, dass ihm in schwierigen Lebenssituationen auch Zweifel kommen können. Aber Zweifel sind für den Glauben nicht konstitutiv, sozusagen Voraussetzung für Glauben. Glaube braucht den Zweifel nicht, wenn es wir auch nicht frei von Anfechtung und Zweifel sein können. So wie wir in Krisen und Bedrohungen Mut brauchen, werden wir durch den geschenkten Glauben auch in der größten Not hindurchgetragen. Aber eines ist nicht zu verleugnen: Der Kampf des Glaubens ist nicht nur ein Kampf gegen äußere Mächte, sondern der Kampf gegen den Unglauben ist ein Kampf gegen den alten Menschen in mir. Unser alter Mensch ist in besonderer Weise den Angriffen Satans ausgesetzt. Doch nun genug der Vorrede. Mancher von Ihnen hat sich vielleicht schon gefragt, wo denn jetzt der Hananias bleibt. Ist immer noch nicht da, aber der kommt, und zwar jetzt. Nun genug der Vorrede, schauen wir uns an, wie ein Bruder aus der frühen Gemeinde Bedrohung mit Überwindermut begegnet. Einem Mut, der nicht frei im Raume schwebt, sondern der seinen festen Grund hat. Es ist einer, der nicht so sehr beachtet wurde wie die vielen anderen Glaubenshelden des Hebräerbriefes, die ich Ihnen gerade vorlas, die wohl jeder von uns auch als Märtyrer kennt, sondern es ist einer, der weniger Aufmerksamkeit und Achtung erfuhr, aber doch sein Leben aufs Spiel setzte. Wir kehren zurück zum heutigen Text aus Apostelgeschichte 9, 1 bis 9, der von Saulus Auftrag für Damaskus berichtet. In den Versen 10 bis 19 tritt dann Hananias ins Bild. Übrigens, Jörg Erb hat in einer Buchreihe die Wolke der Zeugen über Märtyrer geschrieben. Hananias wird darin nicht erwähnt. Gottes Fürsorge in dieser Angelegenheit, die man getrost als Chefsache bezeichnen kann, verhinderte ein Martyrium, das auf sich zu nehmen Hananias ohne zu zögern bereit gewesen wäre. Hananias erinnert an Daniel, der sich selbst durch die Todesdrohung des Erlasses des Darius nicht davon abhalten ließ, dreimal am Tag auf die Knie zu fallen. Er betete, lobte und dankte seinem Gott, auch dann noch, als es lebensgefährlich wurde. Zugegebenermaßen betete Daniel nicht öffentlich auf dem Marktplatz, aber auch nicht versteckt hinter verschlossenen Türen. Also nicht spektakulär, sondern einfach so am offenen Fenster nach Jerusalem, wie er es jeden Tag tat. Mutig und bereit, gehorsam zu sein und die Konsequenz zu tragen. Einfach selbstverständlich. Doch hören wir seine Geschichte. Zunächst noch einmal die Ausgangssituation aus Apostelgeschichte 9, die Verse 1 folgende. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, da sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. So, und jetzt kommt Hananias. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Und der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt. Also dieser Satz gefällt mir ganz besonders gut, dass also er gerade in eine Straße geht, die gerade heißt. Der rechte Weg, der gerade Weg. In der Bibel ist nichts Zufall. Jedes Wort hat seine tiefe Bedeutung. Ja, welch ein zutreffender Name für den Weg, den Hananias ging, in die gerade Straße. Schon der Satz allein ist eine Predigt. Und er fragte in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe so vieles von so vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin. Er ist mein Werkzeug. Dass er mit meinem Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es ihm von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Stellen wir uns doch einmal vor, es wäre verboten, in Deutschland den christlichen Glauben zu bekennen. Feinde des Evangeliums reisten umher, zerstörten Gemeinden und töteten gläubige Brüder und Schwestern. Nun, das ist, wie schon gesagt, etwas, was sich vorzustellen in Anbetracht der Lage der Christen in vielen Staaten dieser Erde gar nicht so schwer fällt. In dieser Situation erschiene der Herr und gebe den Auftrag, ihren Chefhenker aufzusuchen und diesem zu eröffnen, dass Gott ihn gebrauchen wolle. Und ja, ach, nicht zu vergessen, dass er auch noch viel zu leiden habe. Also, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es Gott wäre, der dir den Auftrag gäbe, könnte ich mir vorstellen, dass deine Bereitschaft, die Gehorsam diesen Auftrag zu erfüllen und zum Kaffee zum erwiesenen Christenhasser, ja Mörder zu gehen, nicht sehr ausgeprägt wäre. Einen vergleichbaren Fall finden wir ja bei Moses, der ja auch nicht spontan in Begeisterung ausbrach, als Gott ihn aus dem Dornenbusch anrief: Geh nur hin, ich will dich zum Pharao senden. So weit, so schön. Aber da war ja noch eine alte Rechnung offen. Wanted for murder. Der Grund, warum Moses im Exil lebte. Trotz aller Hilfe, die Gott ihm zusagte, schob Moses erstmal seinen Bruder vor, frei nach dem Motto: Hannemann, geh du voran, du hast die größten Stiefel an. Aaron konnte besser reden, nun ja. Dennoch bedurfte es der nachhaltigen Begründung und der Hilfszusage Gottes, bevor Moses bereit war, seinen Auftrag gehorsam zu erfüllen, getreu dem Wort, das wir heute insgesamt jetzt schon 5-mal gehört haben, nämlich: sei getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und wird dich nicht verlassen. Bei Hananias war das anders. Er hatte ja auch nicht die Vergangenheit des Moses aufzuweisen. Betrachten wir einmal, was ihm geschah und was ihn auszeichnete. Was gab ihm die Kraft, mutig zu sein? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von uns, wären sie in der Situation gewesen, kopfschüttelnd nach ihrer Berufung in den Terminplaner ihres iPads geschaut hätten, um nach einer kurzen Prüfung festzustellen, dass sie justament, wie das der Zufall so will, für diesen Auftrag wegen einer anderen unaufschiebbaren Verpflichtung keine Zeit gehabt hätten. Fakt ist, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören. Saulus aber schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Der erste und wichtigste Grund für Hananias Mut war die Tatsache, dass es sich um eine Chefsache handelte, ein direkter göttlicher Auftrag. Jesus eröffnete Hananias, dass Saulus viel leiden werde, informierte ihn aber auch, dass er wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werde. Wer Gott gehorsam ist, für den gelten auch seine Verheißungen. Wer Gott gehorsam folgt, kann damit rechnen, dass er mit ihm ist. Aber wie hieß es in der letzten Woche bei Elia? Mut geht ins Risiko. Oder Mut erzeugt das Risiko. Hananias äußerte Gott gegenüber Bedenken, ist aber dennoch bereit zu gehorchen. Hier bin ich, Herr, so sagt er, wie einst Samuel es auch sagte gegenüber Eli. In 1. Samuel 3,4 lesen wir, dass Eli sagte auf die Anrede Samuels hin: Geh hin und leg dich wieder schlafen. Also, geh hin, sagte Gott zu Hananias auch, aber geh wieder schlafen, das nicht. Hananias brauchte diese Ermahnung nicht, sondern er ging. Er ging einfach. Hananias wusste, worauf er gefasst sein musste. Er hatte Böses gehört. Oton Hananias, ich habe viel von vielen gehört über diesen Mann, der viel Böses an deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Trotzdem, Hananias verschwendet keine Zeit darauf, über Vermeidungsstrategien nachzudenken. Dass er in 9,3 noch einmal auf die unerfreuliche Rolle bei der Christenverfolgung hinweist, sollten wir ihm, so meine ich, nicht negativ anrechnen. Es zeigt uns nur, wie gut Hananias informiert war und wie hoch die Kosten seines Einsatzes sein konnten. Wie realistisch waren seine Erwartungen, was kommen könnte? Gehorsam ging er den gewiesenen Weg, seinen Auftrag zu erfüllen. War das mutig? Hananias gehorchte der Stimme Gottes. Vielleicht hatte Hananias den Rat im Ohr, sei getrost und unverzagt, wie wir ihn jetzt schon so oft gehört haben. Diesen aufmunternden Appell, der sich auch bewahrheiten wird, denn Gott hält Wort. Wir sollten darum vielleicht auch diesen Zuspruch für uns selbst annehmen und ja, vielleicht auswendig lernen. Ich bin gerade dabei. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird seine Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Hananias versteckt sich nicht, wie dies beispielsweise Jonathan, sondern übte Gehorsam. Hananias geht, nicht nur das, er geht die gerade Straße. Er vertraut Gott und lässt sich senden. Jona floh vor Gott nach Tarsis, erst im Bauche des Wals, keinem wahrhaft attraktiven Aufenthaltsort, suchte er die Nähe Gottes und gehorchte, wenn auch mit nicht ganz so erfreulichen Motiven, wie das hier der Fall ist. Gottes Gnade und Sanftmut sind größer als die Motive Jonas. Hananias handelt im Namen Gottes und legt Saulus die Hände auf. Falls Hananias auch in seinem tiefsten Inneren nicht frei von Angst war oder gewesen wäre, eins bliebe doch gewiss, Gott hält sein Wort und lässt ihn nicht allein. Er gibt Hananias den Mut und die Kraft, seinen Auftrag in Vollmut zu erfüllen. Hananias und Saulus erweisen sich als willige Werkzeuge in der Hand Gottes. Hananias nimmt Saulus als seinen Bruder an. Das steht so im Nebensatz, man merkt es kaum. Aber er sagt zu diesem Mann Bruder. Saulus wird sehend und lässt sich taufen, ein Zeichen absoluten Vertrauens. Er begegnet ihm, als wäre dieser schon immer sein Bruder gewesen. Hananias weiß, was Vergebung und was Gnade bedeuten. Wie schwer, liebe Geschwister, tun wir uns doch oft damit, zu lieben, zu vertrauen, zu vergeben. Saulus wird sehend und übergibt sein Leben in die Hand des dreieinigen Gottes. Die Angelegenheit hätte, wenn aus eigener Kraft versucht, im letzten mutlos im Chaos enden hätte können, doch sie wurde mit Gottes Hilfe zum Ausgangspunkt für ein neues Leben in der Nachfolge und zum Segen der Gemeinde. Wir kommen zurück zum Hebräerbrief. Der Ausgangspunkt des Nachdenkens über den Mut des Hananias. Der Glaubensweg des Christen, wie er in Kapitel 12 des Hebräerbriefes beschrieben wird, ist uns in unserer wohlbehüteten Welt manchmal so fern. Und doch finden wir in ihm viel Klartext. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achte und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Hand aufs Herz, haben wir den Mut, unseren Weg als Christen zu gehen, egal was da kommt? Geh, Gott wird deinen Mut nicht unbelohnt lassen. Betrachten wir noch einmal zum Schluss den Weg des heutigen Hauptdarstellers oder der Hauptdarsteller, könnte man auch sagen, Hananias und Saulus. Hananias ist Christ, Jünger Jesu, gehört zur Gemeinde in Damaskus. Hananias ist gehorsam, er quält sich nicht mit dem Wenn und Aber, sondern er geht die gerade Straße, den Weg, den Gott ihm weist. Hananias stellt Gottes Weisung nicht in Frage, er weiß um das Wesen des unbekehrten Sünders und kann sich in seine Lage versetzen, denn wie wir alle hatte auch er sicherlich eine Vergangenheit. Er weiß um die Er weiß um die Vergebungsbedürftigkeit des Sünders. Er weiß dank einer Erscheinung des Herrn, was Gott an Saulus getan hat und was er mit ihm vorhat. Saulus ist Gottes auserwähltes Werkzeug. Saulus war blind und wurde sehend. Er wurde stumm und konnte nicht mehr aufhören, von dem zu reden, was der Heilige Geist ihm gebot. Er handelte im Auftrag Gottes, legt Saul die Hände auf und stellt ihn unter den Segen Gottes, wie es beispielsweise auch bei der Berufung der Diakone mit Stephanus geschah. Und er nimmt ihn, wie gesagt, als Bruder an. Lieber Bruder Saul, sagt er. Lieber Bruder Saul, so soll es sein. Wir wollen nicht jeden Tag ins Grab unserer eigenen Sünde und der unserer Geschwister schauen, um zu prüfen, ob es noch stinkt, sondern dankbaren Glaubens darauf bunte Glaubensblumen pflanzen und sie pflegen. Dass wir einander annehmen im Vertrauen auf Gottes Wirken, in Liebe, mit der Bereitschaft zu vergeben. Das können wir allerdings nur, wenn unser Herr uns die Augen öffnet. Wir bedürfen dessen wohl und wenn er uns ruft und wir erkennen, wer wir selbst waren und sind. Zum Schluss zur Erbauung und zur Ermahnung noch einmal, dann habt ihr es geschafft. Das Wort, das so häufig in Zusammenhang mit Josua fällt. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Ich fasse zusammen, Mut ist ein Gebot Gottes. Mut und Glaube sind Zwillinge, die zusammengehören. Gott gibt uns beides, wenn wir es brauchen, zu seiner Zeit, den Mut und den Glauben, um mit Jesus getrost auf seinem Weg zu wandeln. Lass dir 1. Timotheus 6,12 den Appell des Paulus an Timotheus zurufen, ein Wort, das den Akteuren unserer heutigen Geschichte, Hananias und Saulus, geradezu auf den Leib geschrieben ist. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, ergreift das ewige Leben, zu dem ihr berufen seid und bekannt habt, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.